Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Movieload-Podcast. Ich bin Max und letzte Woche haben meine Kolleginnen Bea und Esther unseren großen Rückblick auf die 25 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2025 begonnen. Nach den ersten 15 haben wir eine kleine Pause gemacht und jetzt heiße ich euch willkommen zu Teil 2 mit 10 weiteren fantastischen Serien und Staffeln in diesem Jahr.
Weil es so schön war, hallo nochmal.
Hallo nochmal.
Hallo.
Und jetzt sage ich auf ins Streamgestöber. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörenden und ihr beiden natürlich auch. Habt ihr in der Pause ein wenig Kraft tanken können? Seid ihr bereit für die nächste Runde Serienhype?
Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Jetzt wird nicht aus dem Hut gezogen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag von Platz 10 zu Platz 1.
Jetzt gibt's ein richtiges Ranking. Genau, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann shame. Dann tut das jetzt gerne. Hört da gerne rein zuerst. Wie jedes Jahr wollen wir nicht erst zum Jahresende, sondern auch zur Halbzeit des Jahres einen Blick zurück auf die bisher besten Serien des Jahres werfen. Und passend zur Jahreszahl sind es diesmal 25 Stück. 15 davon haben wir euch letzte Woche vorgestellt. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Denn unsere Serienauswahl ist eine Mischung aus persönlichen Tipps von uns dreien, den bestbewerteten Serien der Moviepilot-Community und der Top 10 eines großen Rankings des Moviepilot-Teams. Und diese Folge steht heute ganz im Zeichen von letzterem, von der Top 10. Das heißt, wir werfen jetzt einen Blick auf die 10 besten Serienstaffeln aus den ersten 6 Monaten des Jahres, die von 14 Mitgliedern des Moviepilot-Teams gewählt wurden. Ich kann euch sonst die Namen sagen, wer schuld ist, wenn eine Platzierung euch nicht gefällt. So, und bevor wir damit starten, gibt es jetzt noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ohne große Umschweife, lasst uns mit der Top 10 beginnen. Die gehen wir von Platz 10 bis Platz 1 einfach durch. Und Esther, du darfst den Anfang machen.
Ja, ich freue mich ja sehr, dass diese Serie es gerade noch so in die Top 10 geschafft hat, auf den 10. Platz. Da ist mit einer 7,3 bei der Movieplot Community, aber mit deutlich mehr Punkten bei der Movieplot Redaktion anscheinend, Daredevil Born Again hier reingekommen. Auch ein persönlicher Favorit meines Herzens, dieses erste Halbjahr.
War dein Platz 1. Ja. Spoiler.
Stellst du mich hier bloß nach? Nein, ich stehe dazu. Ich bin wirklich ein großer Daredevil-Fan, gerade von der Serie, die 2015 bis 2018 lief. Hat mich jetzt auch zum Glück die Serienrückkehr überzeugt und mitgerissen, obwohl ja das generelle Interesse leider überraschend gering ausgefallen ist.
Was ist mit den Leuten
los? Was ist da los? Eine super Serie und ihr ignoriert sie einfach. Also zu Unrecht möchten wir damit sagen und hier nochmal darauf hinweisen, denn es ist wieder schön düster. Wir haben wieder diesen Street-Level-Rächer, der jetzt nicht irgendwelche großen CGI-Schlachten führen muss, sondern einfach mit seinem Stock und seinen Fäusten und was sonst noch so zur Hand ist, auf die bösen Buben eindrischt. Als Kind ist Matt Murdock erblindet, hat darauf an, aber bei einem Chemieunfall ein perfektes Gehör sich zugelegt und ist jetzt Anwalt bei Tag und nachts ein Vigilante, ein Rächer, der nicht ganz gesetzestreu, aber dennoch mit der richtigen Einstellung zumindest versucht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und in Folge 1 passieren gleich große Dinge, die den Fans und unter anderem auch mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben, was ich dann erstmal eine ganze Weile dran zu knabbern hatte. Aber ich sag mir dann auch immer, also wenn es schafft, eine Serie mir so das Herz rauszureißen, dann muss sie da irgendwas auch richtig machen, dass sie mich da so engagiert hat drin, dass ich da so mitfühle. Insofern, nach so rückblickend, nach ein paar Wochen, konnte ich dann auch sagen, ja, das haben sie schon gut gemacht. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, könnt ihr gerne den Podcast hören, den Max und ich zu den ersten Folgen aufgenommen hatten. Das ist dann ein bisschen intensiver. Aber es geht jetzt in der neuen Serie Daredevil Born Again vor allem um den Waffenstillstand, den Matt Murdock und sein großer Kontrahent Wilson Fisk, der neugebackene Bürgermeister von New York, muss man ja jetzt sagen, miteinander schließen. Und es ist sehr spannend von der Serie parallel geführt, wie diese Kontrahenten irgendwie versuchen, so legal zu bleiben. Also bei Matt sieht es dann so aus, dass er halt erstmal das Daredevil-Kostüm an den Nagel hängt. Und bei Wilson Fisk sieht es so aus, als würde er versuchen, seinen Bürgermeisterjob auch so zu machen, wie man es machen soll, ohne irgendwelche Gangster-Sachen im Hintergrund. Aber
ohne Köpfe in Autotüren abzuklemmen?
Ja, sowas zum Beispiel. Oder,
es gibt ja Hände.
Oder eine sehr brutale Szene, die dann gegen Ende dieser Staffel kommt, die wir nicht spoilern. Aber ja, sowas Brutales habt ihr wahrscheinlich noch nicht im Fernsehen gesehen.
Nicht im MCU zumindest.
Ja, ja.
Ganz bestimmt nicht bei Disney Plus.
Und natürlich, man hört es schon, können sie diesen Faden, diesen legalen Faden nicht ganz folgen und da entfaltet sich dann so langsam diese Geschichte.
Sind ja born again.
Genau, sie werden beide wiedergeboren. Man weiß nicht, ob es die beste Wiedergeburt ist, die man so sich wünschen kann, aber wir haben dann natürlich auch noch diverse Seitenstränge, die Serie auch miterzählt. Zum Beispiel den White Tiger, der so diese Lücke füllt, wenn Daredevil nicht mehr auf der Straße für Recht und Ordnung sucht, dann gibt's andere, die da sich selbst mächtig einmischen. Dann gibt's noch den Bösewicht Muse, der rumläuft und das Blut von Leuten nutzt, um Wandgemälde zu erschaffen. Warum auch nicht? So Wahlhelfer wie Daniel Blake, die lange unsichtbar, beziehungsweise man weiß nicht so richtig bleiben, was sollen sie, wo kommen sie hin? Also viele Figuren, die irgendwie spannend eingebracht werden, die man dann erstmal so ein bisschen verfolgen muss. Das mag ich einfach gerne bei Daredevil, dass die Figuren so wichtig im Vordergrund stehen, neben der Story noch. Und natürlich kriegen wir auch wieder Karen Page und Frank Castle zu sehen. Und was will
Dauert
man denn
aber.
Mehr?
Dauert aber ein bisschen.
Ja, genau. Wir haben also wieder die ganz tollen klassischen Darsteller, die wir schon in der Hauptserie damals hatten. Also Charlie Cox als Daredevil, Vincent D'Onofrio als Kingpin, Wilson Bethel als Dex beziehungsweise Bullseye, Deborah Ann Woher als Karen Page, Ellen Hansen als Foggy Nelson, Ayla Zura als Vanessa und John Bernthal als Punisher. Also da hat sie wirklich die Serie für alle zurückgeholt, was so zurückzuholen ging. Und ist dann wieder düster und brutal, so der Showrunner ist Dario Scardapane, der Punisher geschrieben hat und jetzt Daredevil Born Again die Regie oder die Leitung hat, hat es so ein bisschen mit The Penguin verglichen, was ich ganz passend fand, so vom Tonfall, den wir da kriegen, so ein bisschen realitätsgetreuer als Superhelden-Serie, jetzt nicht so überzogen.
Der hatte ja einen schwierigen Job, der hat ja das Projekt übernommen.
Genau, ne? Man muss auch dazu sagen, man merkt dieser Serie an, dass es da so einen Richtungswechsel gab, dass 2022 nochmal viel umgeschmissen wurde. Die erste Folge und die letzten zwei Folgen heben sich da deutlich ab. Das sind auch die besten von Justin Benson und Aaron Moorhead inszeniert. Nichtsdestotrotz mochte ich auch viele der Zwischenfolgen ganz gerne, zum Beispiel diesen Banküberfall, der da so einfach so reingeschmissen wird und denkst, das ist eigentlich ganz cool, mal der Devil in so einem fast schon lustigen Szenario zu sehen, wie er da die stoppt, indem er seine ganze Blindenkarte immer ausspielt und sagt, ich muss mal hier. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch sehr unglaublich, dass die zweite Staffel schon vorher bestellt wurde, bevor anscheinend die Zuschauerzahlen nicht ganz so hoch waren wie erhofft bei Disney. Aber ich hoffe einfach, dass ihr jetzt alle noch fleißig einschaltet und euch das anguckt und sagt, ja, das ist der Daredevil, den wir vermisst haben, wie ich. Hattet ihr Spaß mit Daredevil Born Again?
Absolut. Also ich finde, es gibt so ein paar Momente, zwischendurch schwacht sie mal ab, die Serie. Gerade was mit News angeht, denn falls ihr euch jetzt sehr freut, freut euch nicht zu sehr.
Es wird aufgebaut.
Und dann ist es wieder vorbei.
Ja, aber ich finde, die Serie lebt halt auch einfach von dieser Gegenüberstellung von Daredevil und Kingpin oder eben auch ihren, also nicht nur in den Alter Egos, sondern auch sie als Figuren. Und das finde ich sehr gut, dass sie darauf auch den Schwerpunkt legen. Mhm. Also das war für mich das größte Spiel. Und ich freue mich jetzt auch auf jeden Fall auf die zweite Staffel.
Vor allem, weil Jessica Jones auch mitspielt.
Ja, oh mein Gott.
Und es wurde ja am Ende schon viel auch aufgebaut, dass man sagt, oh, jetzt haben wir eine völlig neue Situation, in der wir dann jetzt Superhelden und Rächer, die nicht so ganz legal sind, erforschen können in einem politischen Kontext.
Das fand ich nämlich auch cool, das war mal so ein richtiges Staffelfinale, weil sonst diese ganzen MCU-Serien sind ja immer, fast immer wie so Filme aufgebaut.
Mhm. Ja, ein großer Beam am Ende, der in die Luft tragt und dann.
Und hier hattest du halt so ein richtiges Staffelfinale, was halt einfach auch Lust macht auf eine Fortsetzung.
Haben Leute sich gekloppt.
Ja. Das fand ich geil.
Ja. So. Dürfen wir schon weitergehen zum nächsten Platz, Max?
Ja, du bist auch wieder dran.
Ich bin wieder
Platz
dran.
Platz 9, weil das eine Serie ist, die du gesehen hast.
Die ich wahrscheinlich als Einzige hier gesehen habe. Oder habt ihr Mobland geschaut?
Noch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe Lust drauf auf jeden Fall.
Also sie läuft bei Paramount Plus, ist jetzt auch, wenn ihr diese Folge hört, durch, soweit ich weiß. Die lief ja auch wöchentlich. Da haben wir eine Kurz-Podcast-Folge, die ihr auch nochmal gerne anhören könnt, wo ich mit Jan Felix mich schon mal kurz dazu ausgetauscht hatte, was das überhaupt ist, warum ihr das auf dem Schirm haben solltet. Hat eine 7,5 bei Moviepilot erhalten und hat es auch in unsere Redaktions-Ranking-Liste reingeschafft. Es geht im Groben um zwei Londoner Crime-Familien, die Harrigans und die Stevensons, die aneinander geraten. Soweit so klassisch. Im Fokus stehen aber vor allem die Harrigans, angeführt von Conrad Harrigan, gespielt von Pierce Brosnan, und seiner eiskalten Gattin Maeve, gespielt von Helen Mirren. Da haben wir sie schon wieder. Letzte Woche hatten wir sie in 1923, jetzt haben wir sie hier schon wieder.
Mit dem gleichen irischen Dialekt. Den hat sie sich antrainiert, hat dann gleich weitergemacht.
Den gibt sie nicht mehr.
Der zugegebenermaßen etwas verhöhnt wird im Internet, aber ich höre es selber nicht. Ich finde einfach, das hört sich irisch an. Und dann gibt's zum Beispiel noch den Tu-nicht-gut-Enkel Eddie, gespielt von Anson Boone, der ja immer so auf den Putz haut und die Familie vielleicht nicht so repräsentiert, wie so eine Gangsterfamilie sich repräsentieren möchte. Und den Sohn Kevin, da freue ich mich sehr drüber. Paddy Considine kann man gar nicht genug sehen.
Nee,
der
toll.
Ist, selbst als Gangster ist er einfach so ein Knuddelbär, den man gerne sehen möchte. Ja.
Der einzig wahre König von Westeros.
Danke. Dankeschön.
Und das sind jetzt die Harrigans, aber eigentlich stehen mit den Harrigans vor allem noch eine weitere Hauptfigur im Fokus. Und das ist natürlich Harry D'Souza, der Fixer dieser Familie, also der immer alles zurechtrücken muss. Und der wird gespielt von Tom Hardy. Das ist, glaube ich, so das meiste. Das größte Argument für viele bei der Serie einzuschalten, eine neue Tom Hardy-Serie, wo man ganz viel Tom Hardy kriegt und wo man auch einen richtig coolen Tom Hardy kriegt. Der ja soll so ein bisschen zwischen den Fronten vermitteln, damit dann nicht alles noch mehr eskaliert als ohnehin schon, ist aber zugleich nicht blutsverwandt und damit irgendwie auch ein Stück weit entbehrlich, was ihn natürlich gefährdet und hat dann auch noch eine eigene Familie. Freue ich mich sehr, dass seine Ehefrau von Joan Froggatt gespielt wird aus Downton Abbey. Und ja, die Familie selbst weiß nicht so richtig oder will, glaube ich, auch nicht so richtig wissen, was er da eigentlich tut, wie er sein Geld verdient. Und diese Gangstergeschichte schaukelt sich dann im Laufe der 10 Episoden zunehmend hoch. Loyalitäten werden in Frage gestellt, es gibt Verrat, es gibt Hinterzimmerspielchen, die da ausgefochten werden. Erschaffen wurde sie von Ronan Bennett, was mich auch sehr freut. Der hat ja letztes Jahr auch The Day of the Jackal erschaffen, eine meiner Must-Watch-Serien letztes Jahr. Und die ersten zwei Folgen hat Guy Ritchie inszeniert. Der kann ja mit Gangsterunterhaltung viel angucken. Max guckt schon mal weg. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Max diese Serie nicht vollständig geguckt hat. Also mich hat vor allem Tom Hardy tatsächlich sehr überzeugt in dieser Serie, dass er mir wieder so ein schön reduziertes Schauspiel auspacken kann. Also teilweise so in Venom. Ich liebe ihn auch in Venom. Das ist also, warum ich mir Venom angucke, ist Tom Hardy. Aber hier kann er halt mal wieder so ein bisschen runterfahren und die Bedrohlichkeit eher so in so einem ganz leisen Tonfall, wenn er mit dir redet und dir sagt, du möchtest nicht sehen, wie ich aussehe, wenn ich austicke, dann sagst du schon verleidet, okay, ich mache alles, was du von mir verlangst. Das ist schon sehr, sehr cool, wie er da auftritt. Und ja, die Gewalt steigert sich auch so ein Stück weit. Man hat dann auch so Gewaltspitzen durchaus drin in der Serie, die man dann verkraften muss. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eher auf so einer erzählerischen Gangsterebene, wer betrügt hier wen und so. Ja, 10 Folgen finde ich etwas zu lang. Ich habe dann doch also einen Durchhänger gehabt in der Mitte gerade, aber Staffel 2 ist auch schon angekündigt. Also
es wird noch länger.
Es wird noch länger. Mal gucken, was sie dann damit anstellen. Ich werde bestimmt weiter gucken, obwohl sie nicht in meiner Top 10 war, diese Serie, aber sie hat es reingeschafft hier in
unsere
Liste.
Meine Mama guckt sie auch. Die hat mir am Wochenende erst eine Nachricht geschrieben. Max, hast du schon Mobland gesehen? Oh mein Gott. Die ist angefixt. Ja.
Hast du noch Fragen, Bea? Du hattest noch Fragen zu Mobland, hast du irgendwann mal gesagt, dass du diese Serie gucken wirst, aber warum hast du sie noch nicht angefangen?
Oh mein Gott, ja, weil ich, um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt schon angelaufen ist.
Sie kam auch etwas verzögert nach in Deutschland, ja.
Ja, und ich war mir nicht so sicher, also ich hatte mich vor allem gefragt, inwieweit unterscheidet sie sich denn zu The Gentleman? von Guy
weniger
Ritchie, also
lustig?
Die Serie.
Ja, ja, sie hat schon noch so einen abgebrühteren Tonfall. Ich habe auch The Gentleman zugegebenermaßen nur die erste Folge geguckt. Die mochtest du?
Ich hatte richtig viel Spaß
okay,
damit, ja.
Okay.
Aber ich, und Max, ich hoffe, wir mögen uns danach trotzdem noch, aber ich bin wirklich großer Guy Ritchie-Fan.
Ich gönne es dir. Er hat mir allerdings kaputt gemacht, das verzeih ich nicht.
Okay, das wiederum kann ich verstehen.
Insofern, genau, ich glaube, der Tonfall ist in The Gentleman noch ein bisschen lustiger, leichtfüßiger. Mhm. Und hier ist es schon wirklich so düster. Also okay. da wird nicht gescherzt, da wird gedroht.
Da wird's zur Sache.
Ja, aber ja, es gefällt vielen. Mit einer 7,5 kann man sich sehen lassen bei Movie Pilot.
Wie viel Helen Mirren ist in der Staffel?
Schon genug, dass es sich für Helen Mirren-Fans lohnt einzuschalten, aber weil es halt wirklich eine Ensemble-Serie ist, jetzt nicht eine Riesenrolle.
Ist sie so nicht so knall, also sie so knallhart wie so 1923 da?
Ja, auch etwa so, ich würde sagen, so ähnliches Auftrittspensum okay. wie in 1923.
Da greift sie auch mal gern zur Schrotflinte. Ne? So.
Hier ist sie eher mit Worten hinterlistig, ja. wen sie gegeneinander ausspielt.
So, und dann kommen wir zu Platz 8 des Rankings. Und da steht Die perfekte Schwester bei Prime Video, eine Serie, die niemand von uns gesehen hat.
Nee, niemand von uns hat sie gesehen. Ich wollte sie tatsächlich noch gucken, zumindest ein paar Folgen reinschauen, bevor wir die Aufnahme starten. Aber ich hatte leider... Was heißt leider? Ich hatte ganz tollen Familienbesuch und da konnte ich das jetzt nicht so mit einbringen. Ich denke, das war jetzt keine Serie für meinen einjährigen Neffen. Aber
ich habe die erste Folge am Wochenende noch geguckt, aber erzähl erst mal.
Ja, dann frage ich dich dann gerne gleich kurz aus. Aber für alle erstmal so ganz grob, es ist ein Thriller-Drama, basierend auf einem gleichnamigen Roman, meine ich. Und es geht um, ja... zwei Schwestern, zum einen Jessica Biel, sie spielt Chloe, die ist Chefredakteurin, hat ihr Leben voll im Griff und ist die Perfektion in Form eines Menschen. Ihre Schwester ist so ein bisschen das Gegenteil, gespielt von Elizabeth Banks, die Nikki, die hat immer noch mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen oder ihre Alkoholsucht hat auf jeden Fall ihr Leben
in andere Bahnen gelenkt.
Genau, ja, ein bisschen zerstört. Und das fand ich schon, das wird auch direkt im Trailer verraten. Und da war ich schon sehr interessiert, denn es beginnt alles mit schon wieder ein Mord. Es ist immer nur Mord und Tod hier. Aber ja, es beginnt mit dem Mord an dem Ehemann von Chloe. Und der soll aufgedeckt werden. Aber Fun Fact zu diesem Mord. Es ist nicht nur Chloes Ehemann, es ist nämlich auch der Ex-Mann von ihrer Schwester Nikki. Und die beiden haben eigentlich auch ein Kind, aber das Kind ist mittlerweile eher das Kind von Chloe und nicht mehr das Kind von Nikki. Und natürlich, er ist tot, weshalb Nikki dann wieder in das Leben von Chloe zurückkehrt. Und vorher hatten die eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun. Und da versucht die Polizei jetzt natürlich zu ermitteln, wer denn für den Mord verantwortlich ist und stößt dabei auf einige Familiengeheimnisse, die sich nach und nach aufdecken. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr gespannt. Es ist, wie gesagt, eine Miniserie auf Amazon Prime. Die mag ich eigentlich alle immer ganz gern. Und da möchte ich jetzt auch mal so, also nicht jetzt von dir wissen, was die Geheimnisse sind, aber ich bin auf jeden Fall interessiert und werde es mir auch wirklich angucken.
Ich finde es ja schade, also der deutsche Titel, klar, ist wahrscheinlich ans Buch angelehnt, Die perfekte Schwester, aber ich finde den englischen doch noch ein bisschen passender, der heißt The Better Sister.
Ja.
Und da kann man sich dann noch fragen, wer ist denn jetzt die bessere Schwester von beiden?
Ja, denn also Jessica Biels Rolle, Chloe, die perfekte, die wirkt nämlich auch sehr kalt auf den ersten Moment. Sie hat auch extra diesen Hollywood kurz Bob glatt alles so, dass den verleihen
den
sie immer
auf,
genau, aber so den kalten Businessfrauen so die. Die nicht wirklich, also liebt sie, hat sie ihren Mann überhaupt geliebt? Hat sie ihre Stief-Adoptivtochter überhaupt geliebt? Ist da vielleicht mehr dahinter? Kam vielleicht
Nikki? Sohn, sie hat, das ist ein Sohn.
Es ist ein Sohn,
ja,
Entschuldigung. Ja, Spoiler, ich hab's noch nicht gesehen.
Ja, das kann ich dir nach einer Folge auch noch nicht konkret alles beantworten. Ich habe reingeguckt und dachte, ich kann so ein bisschen verstehen, warum die Crime-Crowd darauf aufspringt, dass es ein spannendes Format ist. Mir war es ein bisschen soapig in seiner Krimi-Geschichte. Also mit die Schwester hat den Mann ihrer Schwester ausgespannt und jetzt kommt sie wieder zurück. Und was ist jetzt, bedeutet das jetzt für das Sorgerecht? Insofern, ich werde es leider nicht weitergucken. Aber Max, wer hat das denn hier reingetragen?
Ich weiß, die Andrea bei uns in der Redaktion, die
ach
ist
so. Hätten wir sie mal mit einer Sprachnachricht großer, fragen müssen. Zu
ganz
spät.
Großer Fan. Sie hatte mir nur irgendwo mal geschrieben, Kim Dickens spielt in der Serie mit als beste Cop-Lesbe.
Oh, okay. Ich meine, Andrea hat schon einen sehr guten Geschmack. Also das zieht mich jetzt noch mehr. Manchmal darf es ja auch ein bisschen soapiger sein.
Also ich glaube, für True Crime und Krimi-Formate, also ist jetzt natürlich keine wahre Geschichte, aber ja. Es fühlt sich so ein bisschen so an, wie wir rollen einen Fall auf und decken so langsam nach und nach die Hinweise auf.
Ja.
Wenn das was ist, was euer Herz begeistert, dann ist das die Serie für euch.
Ja. Man ist halt so mit Thriller-Serien derzeit so
gedeckt,
überschüttet.
Das stimmt, ja, ja.
Bei aber Netflix immerhin, startet jeden Tag gefühlt eine neue.
Das stimmt, aber Platz 8 bei uns in der Redaktion.
Bei Amazon Prime.
Ja.
Jetzt wechseln wir aber mal das Genre für Platz 7.
Und den Streamingdienst.
Und den Streamingdienst. Es gibt Science Fiction bei Apple TV Plus mit Murderbot.
Ja.
Ich habe gesehen, bei der Movie Pilot Community hat die Serie eine Durchschnittswertung von 5,9.
Was ist da los?
What the F? Was stimmt mit euch nicht? Es ist ein abgefahrener Mix aus Science Fiction, Comedy, Action, Thriller, Drama, eigentlich ist alles mit drin.
Ein buntes Potpourri.
Und das Ganze basiert auf dem Kurzformat Systemfehler von Martha Wells, dem ersten Teil der Murderbot Diaries Reihe. Oder in Deutschland heißt es Tagebuch eines Killerbots, die Reihe. Und in der Serie geht es um Murderbot. Der wird gespielt von Alexander Skarsgård. Ein Sicherheitscyborg, eine sogenannte SEC-Unit, die sich von der Kontrolle eines futuristischen Megakonzerns aus dem Corporation Rim befreien kann und ihr neu erlangtes Selbstbewusstsein geheim halten muss, um nicht direkt verschrottet zu werden. Und sozialen Kontakt mit nervigen Menschen und ihren Emotionen mag SEC-Unit nicht besonders und will eigentlich lieber in Ruhe gelassen werden, um sämtliche Folgen ihrer Lieblingsserie The Rise and Fall of Sanctuary Moon zu bingen. Sehr relatable. Aber Ruhe ist der Maschine nicht vergönnt, denn eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die man auch liebevoll Space Hippies nennen kann, mietet die SEC-Unit, um sie auf eine Forschungsmission auf einen fremden Planeten zu begleiten. Und Schutz haben die auf jeden Fall bitter nötig, weil da gibt es außerirdische Riesenwürmer und Verschwörungen. Da gibt es viel, was denen nach dem Leben trachtet. Genau. Und Dr. Mensa heißt die, das ist die Anführerin dieses Preservation Orcs Teams. Und diese Gruppe, die muss sich dann natürlich so langsam fragen, können wir diesem Murderbot, also dieser SEC-Unit überhaupt vertrauen? Die verhält sich irgendwie seltsam. Genau.
Ja.
Soweit so spoilerfrei. Du schwärmst schon.
Ich finde es so schön. Ich habe es sehr geliebt und es war viel zu schnell wieder vorbei mit diesen kurzen Folgen, die man so hat und einfach dieses ganze Miteinander dieser Leute, wo man erst denkt, was sind das denn für welche? Und dann gewinnt man sie so langsam ans Herz. Und natürlich, also Alexander Skarsgård in der Rolle finde ich auch ganz großartig. Ich hatte ihn auch interviewt zu der Serie und es war so süß, wie er dann erzählt, ja, und das war alles so aufregend und ich habe da so meine eigenen Ängste gegenüber KI sozusagen irgendwie ausgelotet, wie ich habe da Angst davor, aber irgendwie ist es auch faszinierend und dass er dann ja diese geschlechtslosen Roboter spielt, wo man auch denkt, also Alexander Skarsgård ist jetzt nicht der geschlechtsloseste Mensch, den man sich so vorstellen kann.
Er ist nicht ganz androgyn genug für die Rolle. Genau, insgesamt sind es 10 Folgen und die gehen auch nur so 20 Minuten lang, die Folgen. Und ich glaube, mit dieser Veröffentlichung, mit der wöchentlichen, hat Apple sich keinen großen Gefallen getan. Das kommt vielleicht auch, dass so ein bisschen die Bewertung abgerutscht sind, weil sobald eine Folge losgeht, ist sie schon wieder zu Ende. Mhm. Und ich glaube, diese Serie funktioniert einfach viel besser als Binge.
Ich habe sie auch gebinged, weil wir halt Screener hatten. Ne? Ja.
Das ist ein Comfort-Binge, die Serie.
Ich habe
du sie schon gesehen, Bea?
Nein, noch nicht. Aber ich habe sehr viel Gutes gehört. Und ich möchte es eigentlich auch gerne mal jetzt anfangen. Also Alexander Skarsgård ist sowieso immer ein Garant für Qualität und ein Augenschmaus.
Apple auch?
Ja, obwohl jetzt auch schon ein paar Stinker, würde ich jetzt.
Zumindest ist die Serie ein Augenschmaus. Auch dank Alexander Skarsgård. Ich glaube, jetzt so der Plot ist halt weniger das, was die Serie auszeichnet. Der ist halt so, passiert halt nicht wirklich viel. Aber es ist halt mehr so der Vibe und die Charaktere, wie die harmonieren, wie du halt diese Wholesomeness von diesem Team, die so wirklich aggressiv optimistisch sind.
Yeah.
Und du hast dann diesen mega zynischen Roboter, der eigentlich
der
oder
auch
diese
so
Maschine
autistisch veranlagt ist, der will Leuten eigentlich nicht in die Augen gucken. Das ist auch so cool bei dieser Maschine, ne, wo man denkt, ist eigentlich drauf programmiert, aber nein, er will das nicht.
Genau, so eine Ansprache halten vor dem Team, sagt er, ich würde jetzt auch lieber, kannst mich gleich ins Säurebad werfen, bevor ich jetzt hier reden muss. Es ist einfach sehr, sehr schön. Ja. Die Serie ist so eine Sci-Fi-Umarmung.
Das klingt wirklich sehr verlockend.
Ja. So, und damit geht es weiter mit Platz 6.
Platz 6, eine Rückkehrerserie in Staffel 3. Hat es reingeschafft. The White Lotus war ja etwas umstritten dieses Jahr, ob das eine gute Staffel ist oder nicht. Die Moviepilot-Bewertung zur Hauptserie, zur Serie selbst, sagt 7,7. Die bei Staffel 3 ist etwas abgefallen auf 6,9, aber immerhin jetzt noch nicht schlecht. Eine Prestige-Serie, die wir hier wieder haben mit 8 neuen Folgen und die ja, wer es kennt, größtenteils einfach anthologisch erzählt wird. Also wir folgen diversen Hotelgästen und Hotelpersonal, die in unterschiedlichen Ländern ihren Persönlichkeiten nachgehen im weitesten Sinne. Also wir haben jetzt ein neues Land, ein neues Hotel, neue Gäste. In Thailand sind wir jetzt angekommen. Die erste war auf Hawaii, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die zweite war in Italien auf Sizilien. Und jetzt sind wir im wunderschönen Thailand, wo Gesellschaft, Satire und Menschlichkeit aufeinandertreffen.
Und Buddhism.
Und Buddhism, ganz genau. Also vielleicht, um mal ein bisschen Überblick zu verschaffen. Wir haben da zum Beispiel die Spa-Managerin Belinda, die aus Hawaii jetzt anreist, um sich mal dieses andere Hotel der gleichen Kette anzugucken, ob sie da vielleicht noch was lernen kann.
Die will nur gratis Urlaub machen.
Oder? Wahrscheinlich. Also aber mal ehrlich, wenn du es könntest, Max, würdest du doch auch dich dann zu einem Hotel schicken lassen.
Sie hat es auf jeden Fall verdient.
Ja. Dann haben wir eine Familie, die einen ziemlich großen Teil dieser dritten Staffel einnimmt, nämlich die von Finanzmanager Timothy, gespielt von Jason Isaacs, seiner zugedröhnten Frau Victoria, gespielt von Parker Posey und dann noch zwei Söhnen und einer Tochter, die ganz unterschiedliche Ansprüche an den Urlaub haben, von Sex haben bis zu spirituelle Seiten von sich selbst erforschen. Und dann gibt es noch drei Freundinnen, die zusammen verreisen und dann auf einmal feststellen, wie unterschiedlich sie doch sind in ihren Ansichten, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Da haben wir dann nämlich gespielt von Michelle Monaghan, Leslie Bibb und Carrie Coon, die sich da austoben miteinander. Und dann ist vielleicht noch zu erwähnen, Rick, gespielt von Walton Goggins mit seiner deutlich jüngeren Partnerin Chelsea, Amy Lou Wood, die ja auch ihre Beziehung etwas neu ausloten müssen, wenn es da am Strand Party gibt oder er dann immer mal wieder verschwinden muss und andere Dinge zu tun hat und sie doch eigentlich nur die gemeinsame Liebe zelebrieren will.
So ein knuffiges Pärchen.
Ja. Und natürlich auch Angestellte, die über sich hinaus wachsen müssen, wenn sie mit so furchtbaren Gästen wie diesen konfrontiert werden. Ja. Es gibt, wie es üblich ist bei White Lotus, immer die Drohung einer Eskalation am Ende, dass da irgendwas passiert, was es dann natürlich auch tut in der letzten Folge.
Hätte nicht sein müssen.
Und dann noch weitere Stars, die vorbeischauen, wie Sam Rockwell oder Christian Friedel, einfach mal als Hotelmanager.
Viel zu wenig genutzt in dieser Serie.
Also man kann da Spaß durchaus mit der dritten Staffel dran haben. Für mich war es bisher die schwächste Staffel von White Lotus. Nichtsdestotrotz ist ja Staffel 4 schon bestellt, es geht also weiter. Was sagt ihr zu Staffel 3? Wie hat die euch bewegt oder nicht bewegt?
Ich frage mich, warum jede Staffel immer länger wird.
Ja,
die erste Staffel waren 6 Folgen, dann die zweite 7, jetzt 8. Er kann es wieder ein bisschen knackiger machen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also ich
der Mike White.
Ja, der Mike White, ja.
Ich muss auch sagen, das Ende hat es für mich so ein bisschen, das wirkt so, okay, die Leute erwarten diesen krassen Showdown und den Schocker, deswegen müssen wir jetzt irgendwas erzwingen. Und das hat für mich nicht so gut funktioniert. Da war auch sehr viel vorhersehbar, vor allem was Walton Goggins betrifft und seine Rolle. Und es hat allgemein war es für mich so, es hat irgendwie dieses je ne sais quoi, was die anderen Staffeln hatten, hat es für mich einfach gefehlt. Was ich schade finde, weil ich mochte auch die einzelnen Figuren. Ich mochte die Dynamik zwischen diesen Freundinnen, dass die sich eigentlich gegenseitig die ganze Zeit in den Rücken fallen, aber gleichzeitig auch sehr gerne mögen und am Ende ja doch wissen, ey, wir sind schon seit Jahren ein Team und auch wenn wir uns hassen, lieben wir uns doch irgendwie. Ich fand es sehr schön, dass eben nicht dieses Klischee von der jüngeren Frau mit dem älteren Mann, dass sie ihn nicht ausnutzt, sondern wahrhaftig liebt. Und ja, ich muss sagen, ich verstehe bis heute nicht, warum alle Patrick Schwarzenegger so feiern, der ja einen der Söhne spielt. Ich finde, seine Rolle, ja, war gut, aber der war jetzt auch nicht für mich
Der war keine Parker Posey.
Ja, oder? Also er war doch nicht herausragend, da verstehe ich jetzt nicht, aber war auch okay.
Also so die einzelnen, Elemente und so Charakterszenen und Momente, das ist so, die sind immer super strahlend, aber so das Gesamtbild war diesmal halt,
Es
fügte sich nicht alles so ganz zusammen.
Ich denke, es liegt doch ein Stück weit an der Länge. Also zum Beispiel Jason Isaacs, habe ich mich natürlich als Harry Potter Fan gefreut, mal ohne blonde Perücke jetzt ihn in der Hauptrolle auch wieder zu sehen in der Serie. Aber weil sich das halt so ewig hinzieht mit seinen Bedenken. Was macht er jetzt, wenn er zu Hause total die Finanzprobleme hat? Wie sagt das seiner Familie? Ist es dann auch irgendwann ausgelutscht, dass man sagt, okay,
diese 50 Halluzinationen, wir wissen, dass er sich das gerade nur vorstellt.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist sie in unserer Liste gelandet, durch andere Leute als uns offenbar.
Genau, Platz 6. Damit kommen wir zu Platz 5. Bea, den hast du. Darfst du vorstellen?
Ich vermute mal, es ist Andor und ich war sehr schockiert, dass die zweite Staffel nur auf dem 5. Platz gelandet ist.
Bin ich auch schockiert. Ich glaube, es haben noch nicht genug Leute gesehen anscheinend. Wir haben Star Wars Muffel wahrscheinlich zu viele.
Ja, das Schande über euch und eure Köpfe, muss ich dazu sagen.
Das muss sich bis zum Ende des Jahres geändert haben. Es ist Schaupflicht jetzt bei Moviepilot.
Absolut, ja. Also ich habe es zwar nicht in unserem Video genannt, aber eben weil ich gedacht habe, ja, jeder hat es auf seinem Platz 1, denn es ist einfach ein grandioses Finale. Da haben wir wieder dieses Ding von wegen, es war von Anfang an klar, was wir hier machen wollen und in wie vielen Staffeln und wo das Ganze hinführen soll, nämlich nahtlos in Rogue One. Und das ist wirklich sehr gut darin überlaufen. Ich finde es so schön, dass wir mal wieder so eine gnadenlos politische Star Wars Produktion haben, weil wir hier wirklich sehen, wie das Imperium auch schon in den kleinsten Ebenen irgendwelche Propagandapläne schmiedet, wie die Rebellion sich weiterhin so langsam aufbaut und da einfach so kleine Funken von Hoffnung stattfinden, wie aber auch da eben dieses Ding zwischen Schwarz und Weiß einfach sich immer mehr vermischt und eben auch die vermeintlich Guten zu ganz, ganz vielen furchtbaren Dingen imstande sind, um das große Ganze zu erfüllen und den Krieg, den Kampf zu gewinnen. Und wie sich auch hier wieder die Zeit gelassen haben, um das langsam vorangehen zu lassen. Ich weiß, vielen Leuten ist es zu langsam, aber ich finde gerade das so schön, weil es funktioniert halt alles nicht so schnell. Diese Pläne, das muss geschmiedet werden. Da müssen eben erstmal Bausteine entstehen, bevor das wirklich abgehen kann, in dem, was wir dann halt am Ende sehen in den großen Star Wars Filmen. Und ich finde diesen Aufbau so wunderschön. Ich fühle mich nach wie vor schlecht, wie ich zu Diego Luna und eben seiner Figur Cassian Andor stand. Denn ich
glaube, das ging allen so.
Oder?
Als die Serie angekündigt war, hat also, doch, glaube ich, jeder gedacht. Was?
Spin-off, so eine Nebenfigur aus einem Spin-off-Film.
Warum? Also warum denn nicht Jyn Erso? Sie war doch viel spannender und jetzt.
Das sind diese Disney-Plus-Serien, wo alle Leute vorsagen, brauchen wir das wirklich? Genau. Das sind die besten.
Ja, und dann ist so ein,
wir brauchen das.
Wir haben es nicht verdient, aber wir brauchen, absolut. Nee, das ist wirklich, also ich könnte bis zu meinem letzten Lebenstag noch von dieser Serie schwärmen. Chapeau, was Tony Gilroy da gemacht hat und was er da auch alles durchgesetzt hat. Ich sag nur die Schlacht von Gorman, Mon Mothmas ganzer Story-Arc und an alle da draußen, die das nicht gut fanden, dass sie irgendwann einfach voller Verzweiflung die Shots kippt und sagt, ich tanze jetzt einfach meinen ganzen Frust hier aus. Das war doch grandios, das war doch fantastisch und so real und echt und das alles in der Welt von Star Wars. Ich bin einfach nur dankbar für diese Serie und diese zweite Staffel, die 12 Folgen nochmal hatte, die auch jeweils so 40 Minuten gingen und einfach ein Geschenk waren.
Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf meinen schwärmenden Podcast, den ich mit Matthias aufgenommen habe. Da haben wir noch ein bisschen länger darüber gesprochen, warum das so genial ist, was da alles passiert. Und also ich kann auch nur sagen, man denkt, man weiß, wo alles hingeht und dann kommt trotzdem noch so ein Schlussbild, wo man einfach nur anfängt zu weinen.
Eines der besten Schlussbilder für eine Serie.
Ja.
Das hat man ja auch selten. Ein gutes Serienfinale.
Oder? Ja. Und hier ist es wirklich dankbar. Aber ich glaube, das Serienfinale von der nächsten Serie war auch ganz gut.
Das Staffelfinale.
Staffelfinale.
Das ist noch nicht das Serienfinale.
Oh mein Gott, ja.
Entschuldigung. Das wäre es ja noch, wenn das das Serienfinale gewesen wäre.
Platz 4. Da kann ich schon mehr mit, gehe ich schon mehr konform mit der Platzierung. Severance, Staffel 2 bei Apple TV Plus. Auf meiner persönlichen Top-Liste nämlich auf Platz 3.
Ist
also
das so?
Ganz knapp. Beim Moviepilot hat die Serie insgesamt eine Bewertung von 8,1. Die zweite Staffel jetzt eine 7,6, also ein bisschen weniger. Aber sagen wir, wie es ist. Der Hype um Severance ist real. Und der hatte auch jetzt genügend Zeit, sich aufzubauen, bis Staffel 2 sind nämlich knapp 3 Jahre vergangen. Und wegen des Mega-Cliffhangers aus der ersten Staffel war das natürlich besonders schmerzhaft, die Wartezeit. Aber wie ich finde, Staffel 2 hat absolut geliefert. Also, wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich Rätsel- und Mystery-Serien mag. Vielleicht war auch schon eine dabei in dem Podcast. Wo nicht drüber gesprochen. Genau. Ich liebe Mystery-Serien und für mich spielt Severance auf jeden Fall bei den ganz Großen mit, obwohl es erst 2 Staffeln gibt. Und erneut geht es hinab in der 2. Staffel in die Bürohölle von Lumen Industries zu dem Macro Data Refinement Team mit den Innies, oh Gott, wie hießen sie alle? Mark S., Halle R., Dylan G. und Irving B.
Die nur Buchstaben echt mit richtig. Buchstaben
genau.
Am Ende.
Ja. Die zuvor halt mehr über ihre Existenz, über die Existenz ihrer Autis erfahren hatten in der 1. Staffel und jetzt mit den Konsequenzen ihres Überstundenmodus konfrontiert werden. Soweit so spoilerfrei zu der Staffel. Und in Staffel 2 wurde das Sci-Fi-Konzept dieser Work-Life-Trennung, die Spaltung des Bewusstseins jetzt für mich so auf so eine konsequent nächste Ebene transportiert, weil jetzt auch diese 2 unterschiedlichen Leben der Charaktere immer mehr miteinander zu verschmelzen oder zu kollidieren zu beginnen, was halt für die einzelnen Charaktere sehr spannende neue Wege einleitet, wo sich die hinentwickeln. Genau.
Und was machst du, wenn du eine Figur total liebst, wenn sie in den Büroräumen ihre Persönlichkeit ausagiert
das
und dann
damit,
außerhalb jemanden hast, den du überhaupt nicht leiden kannst?
Tricky.
Genau, und diese Charakterbeziehungen werden halt alle dadurch jetzt viel komplizierter auch in der 2. Staffel, aber halt auch unglaublich spannender, wenn es dann so ein infernales Liebesdreieck gibt und ja, ganz, ganz fantastisch. Aber halt auch so die Fortführung der großen Mysterien, die hat mich sehr überrascht, weil und begeistert. Über weite Strecken ist Staffel 2 halt schon sehr zurückhaltend, was Antworten gibt auf diese 1000 Rätsel, die die Serie aufgemacht hat. Aber im späteren Verlauf werden dann halt wirklich einige sehr zentrale Mysterien überraschend früh schon so beiläufig beantwortet. Und das hat mich sehr, sehr gecatcht, weil halt andere Mystery-Serien, die würden das mindestens 5-6 Staffeln auf mehrere Staffeln hinauszögern. Und hier sagen sie, hier gibt's die Antwort, aber wenn sich eine Fahrstuhltür schließt, öffnet sich eine andere. So. Und vor allem die Standalone-Folge, die fand ich sehr, sehr schön über Marks Ehefrau Gemma. Das war mein großes Highlight, aka Miss Casey. Die war so fantastisch inszeniert, weil auf der einen Seite hast du so auf Film gedrehte Flashbacks zu ihrem Heile-Welt-Leben noch früher, ihre Beziehung mit Mark und so mit warmen Farben und das Ganze dann so im extremen Kontrast zu ihrer sehr sterilen, seelenlosen Hölle, in die sie dann in der Gegenwart lebt bei Lumen. Das hat mich fertig gemacht, diese Folge. Die hat mich richtig fertig gemacht. So, genug von meiner Schwärmerei. Wie hat euch Severance gefallen?
Also ich war auch wieder am Haken, hab da gerne mitgefiebert. Ich glaube, ich fand die 1. Staffel noch ein bisschen besser, wahrscheinlich weil sie geordneter war. Aber nichtsdestotrotz bin ich Feuer und Flamme, wie es weitergeht. Und ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass Keanu Reeves ein Gebäude spricht. ja, Staffel 3 kann gar nicht schnell genug kommen.
Diesmal bitte nicht 3 Jahre.
Oh Gott, nein. Aber soll es ja anscheinend nicht sein. Laut Ben Stiller. Er meinte, diesmal müssen wir nicht 3 Jahre warten. Aber wer weiß, was Hollywood da wieder bringt für Streiks und was weiß ich. Ich fand es auch wirklich wieder gut. Ich bin da ähnlich auf deiner Seite, Esther, und finde auch die 1. Staffel noch besser. Aber vielleicht auch, weil mir das Finale von der 1. Staffel nicht das Herz gebrochen hat.
So, aber eine andere Serie, die Herzen bricht.
Oh, sehr viele Herzen da draußen.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club. Und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Platz 3
ist The Last of Us, Staffel 3. Staffel 2. Staffel, siehst du, ich bin auch schon weiter im
Wir
Kopf.
Sagen einfach, das war ja, wir haben schon Staffel 3 gesehen, ihr nicht.
Die Serie selbst hat eine 8,1 beim Moviepilot. Die 2. Staffel eine 7,1. Ein Punkt Abfall, aber immer noch gut. Wir sind zurück in der Pilzapokalypse, wie ich es gerne nenne. Joel und Ellie sind nach einer langen Wanderung, die wir in Staffel 1 miterlebt haben, in Jackson angekommen, im Westen der USA. Da hat Joel, wie wir uns erinnern, diverse Ärzte erschossen, die mit Ellie ein mögliches Heilmittel hätten finden können, aber es ist jetzt nicht passiert. Sie haben sich also in diese Gruppe integriert von Joels Bruder Tommy und Maria Rutina Wesley, leitet diese auch noch mit, diese Gemeinschaft, die sich da schön eingezäunt hat im Schnee und ihre eigene Rückzugsort erschaffen haben.
Nennen wir sie die Yellowstone Community.
Ja, tatsächlich, Jackson Hole liegt nicht weit weg von Yellowstone. Familien. Und nur gelegentliche Ritte in die Natur, wo dann mal geguckt wird, ob außen alles in Ordnung ist, führen da eigentlich heraus. Inzwischen ist Ellie auch alt genug, dass sie da selbst mal mitreiten darf. Denn es sind ein paar Jahre ins Land gezogen seitdem, dass sie da richtig angekommen sind. Aber natürlich muss die Eskalation wieder folgen. Wir sind in Staffel 2 wieder hochspannend eingebunden. Schon in der ersten Folge war ich wieder sofort am Haken, wenn dann da irgendwelche, also gerade so die Zombies, also wir nennen sie mal Zombies, ja, es sind Pilzinfizierte, die fand ich tatsächlich nochmal einen Zacken grusiger. Jetzt, wenn die dann auf einmal anfangen, durch den Schnee zu rennen, war mein Herzschlag auch so auf 180, wenn da jemand versucht, vor ihnen zu entkommen und dann denkt, es gibt gar keinen Rückzugsort mehr.
Die U-Bahn fand ich noch schlimmer.
Schneelawinen runterkommen mit Zombies.
U-Bahn mit Zombies.
Und natürlich ist etwas passiert, was viele Computerspielkenner schon erwartet haben, weil es natürlich auf einer Videospielvorlage basiert, in der auch schlimme Dinge passieren. Und die passierten jetzt schon relativ früh in Folge 2 der zweiten Staffel und das hat viele Fans erschüttert. Und ja, das ist bei mir so zwischen Bewunderung und Trauer so eine Entscheidung, die man halt einfach mal mitnehmen muss. Mhm. Und natürlich entspricht sie der Vorlage, nichtsdestotrotz bricht sie einem das Herz. Und wenn man dann weiterguckt, kann man das dann auch in Folge 6 nochmal ein bisschen besser aufarbeiten, was da passiert ist. Und wir wollen da gar nicht so viel zu verraten. Max hatte da auch schon mit Mario eine ganze lange Podcast-Folge generell zu der Serie aufgenommen, was die so in Staffel 2 gut macht. Ich glaube hier, aber muss ich auch sagen, Staffel 1 noch ein bisschen besser in meinem Kopf. Nein, Max schüttelt den Kopf. Aber also wenig Unterschied. So, was da passiert, hat mich einfach wieder total mitgerissen. Auch wenn weniger so Episodenabstecher drin waren, dass man sagt, man kann jetzt mal sich an jemand anderen ranhängen und gucken, was sonst noch so los ist in der Apokalypse. Ja, und natürlich auch in einem anderen Podcast, ich weiß nicht, ob das schon spoilerig ist, wo wir darüber extensiv drüber gesprochen haben, dem schlimmsten Serientode-Podcast, haben wir da auch gewisse Sachen aufgearbeitet, wenn ihr da auch Gesprächsbedarf habt, ohne jetzt hier noch weiter irgendwas zu spoilern, was da so passiert.
Es geht Spoiler, natürlich
die
um
Zombies.
Die infizierten
Tode. Genau, die Zombies
natürlich,
sterben.
Natürlich, es ist traurig, wenn die Zombies sterben. Ja.
Ach, der Bloater, ich vermisse ihn immer noch.
Wie stehst du zu Staffel 2? Wer?
Ich fand sie super. Ich habe ja auch mitbekommen, dass viele Leute sie nicht so toll fanden. Ich kann gewisse Kritikpunkte verstehen. Ich bin aber trotzdem nach wie vor begeistert. Ich glaube sogar auch, ähnlich wie du, Max, sogar ein bisschen mehr als bei der ersten Staffel.
Ich fand sie auch als Binge wesentlich besser, weil ich habe ja dann, habe sie vor dem Start, konnte ich ja schon komplett gucken mit Mario. Und danach so diese wöchentliche Sache. Ich glaube, als Binge funktioniert sie einfach noch besser, weil sie dann, bist dann halt näher in dieser Geschichte mit diesen 3 Tagen auch in Seattle, so weniger diesen Leerlauf.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das
weil dann sind halt manchmal Folgen, wo sehr wenig passiert und dann kommen halt schlechte Kritiken, die sagen, oh, die spielt ja nur Gitarre in dieser Folge.
Ja.
Ist das so, hallo? Ja, sie spielt Gitarre in dieser Folge.
Ja.
Deshalb umso trauriger eigentlich, dass er jetzt der Showrunner gegangen ist.
Einer der beiden,
okay.
Neil Druckmann beschäftigt sich jetzt lieber wieder mit den Videospielen, die er fertig machen will.
Macht jetzt Chernobyl 2? Nein.
Er gibt jetzt Abbys Geschichte voll und ganz in Craig Mazins Hände.
Okay.
Bin ich schon sehr gespannt. Ich bin froh, dass ich vor das Game, glaube ich, nicht gespielt habe, weil ich kann das schon so nachvollziehen, weil ich selber auch so bin, wenn ich irgendwie Adaptionen gucke, dass ich mich dann in so Vergleichen verliere. Das hatte ich jetzt gerade bei Sandman auch, weil ich direkt davor nochmal die Comics, dass ich das eigentlich nur noch gucke und vergleiche, ohne dass ich das jetzt komplett alleinstehend auf mich wirken lassen kann. Deswegen muss ich manchmal immer zweimal gucken.
Ja, aber Platz 3 ist doch ganz ordentlich dann doch. Dafür, dass sie so kontrovers diskutiert wurde, hat es die Staffel auf Platz 3 geschafft.
Ja.
Immerhin wurde sie diskutiert. Also das muss ja eine Serie auch erstmal schaffen, ne?
Das stimmt, gerade heutzutage. Dafür ist dann natürlich dieser wöchentliche Release ganz gut, um das in die Länge zu ziehen. Ja, bei Platz 2 gab es auch einen wöchentlichen Release, wenn ich jetzt hier richtig
mit noch kürzeren Folgen.
Ja.
ein Studio.
Ja, das Studio bei Apple TV Plus haben wahrscheinlich auch wieder zu wenig Leute gesehen. Deswegen umso schöner, dass in der Redaktion so viel Liebe gefunden hat. Ich mochte es auch total gern. Die erste Staffel jetzt, 10 Folgen. Ich meine, es ist noch nicht klar, ob es fortgesetzt wird.
Gute
Doch,
Frage.
Staffel 2 schon bestellt.
Oh, wirklich? Oh, umso besser.
Ich habe das jetzt besser. Einmal mal. Seth Rogen, wenn
you
du zuhörst.
Hier fast.
Du hast mein Go.
Meins auch, auf jeden Fall. Ich finde das sehr witzig. Also Hardy hat das ziemlich gut verglichen, dass es so ein bisschen The Bear in Hollywood ist. Denn es ist alles wirklich, es passieren 20.000 Dinge auf einmal. Es ist kein wirklicher One-Shot in jeder Folge. Nicht so wie bei einer anderen Serie.
Nee, aber so jede Szene ist so ein One-Shot.
Genau, genau.
Und eine Folge ist schon ein One-Shot.
Aber ist es wirklich einer oder ist es einer mit, okay, wir tricksen noch ein bisschen rum, damit es so aussieht, als wäre es einer?
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ja, das ist nämlich auch immer meine Frage gewesen. Also ich hing auch wirklich davor und habe ganz genau geguckt in der Hoffnung, okay, was sehe ich jetzt hier? Aber es ist auf jeden Fall super unterhaltsam und eben dadurch, dass das sehr viele aneinanderhängende Planszenen sind, kriegt man auch noch mehr so ein Schwindelgefühl und so ein Gefühl von, okay, dieses Business ist wirklich alles super schnell.
Manisch.
Absolut manisch.
Das Cineastische eines Filmstudios in einer Serie.
Ganz genau, ganz genau. Und in der Serie spielt eben Seth Rogen, einen Chef eines Hollywood-Studios oder der neue Chef, der jetzt übernimmt. Und er ist eigentlich auch so ein kleiner Indie-Film-Liebhaber und möchte auch den Indie-Film mehr kommerzieller machen und eigentlich so ein bisschen den Indie und den Blockbuster zusammenführen. Aber jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Filmen irgendwie beschäftigt, weiß, dass das eher nicht funktioniert.
Und für jeden Indie-Film musst du dann halt noch so einen Milliarden-Blockbuster dazu machen.
Genau.
Der dann halt über
den Kool-Aid-Man.
Kool-Aid.
Ja, genau.
Über eine Marke aufgezogen wird.
Genau, über eine IP und in dem Fall eben das in den USA ein sehr beliebtes Getränk, nämlich Kool-Aid, was man bei uns vielleicht wahrscheinlich hauptsächlich durch Family Guy kennt und durch den Kool-Aid Man, der immer wieder in irgendwelchen Jokes auftaucht.
Immer durch die Wand spricht.
Genau, das ist dieses Gefäß mit der roten Flüssigkeit drin, genau. Und das ist halt total schön, zum einen, weil es eben super manisch ist und man selber so gestresst dabei wird, wenn man das guckt. Aber es sind auch, denn es ist Apple TV Plus, die haben die Kohle, deswegen sind da auch so viele Riesenstars, die sich teilweise selbst spielen, wie ein Martin Scorsese oder ein Ron Howard oder Anthony Mackie oder Zac Efron, dass man schon am Anfang von den folgenden...
Oder Netflix-CEO Ted Sarandon.
Ja, auch er. Stimmt, genau. Einfach mal so random guckt er bei einem anderen Streamer vorbei. Und das macht sehr viel Spaß. Es ist sehr oft, man ist dieses Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood Meme, das man auf den Fernseher zeigt und sie denkt, oh mein Gott, er ist da. Es ist aber auch an sich, also ich glaube, selbst ohne die Stars würde es super gut funktionieren und es ist auch einfach ein schöner Einblick in diese absolut wirre, verrückte Hollywood-Welt und wie es dann tatsächlich in diesem vermeintlich kreativen Business sehr wirtschaftlich vorgeht und das Kreative dann gar nicht mehr so viel mitspielt, sondern mehr irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Quoten, die man jetzt abdecken soll.
Ich finde es auch schön, dass die Serie so dieses Kino-Business aufrollt und dann in jeder Folge was ein bisschen anderes beleuchtet. Also einmal haben wir so eine Casting-Episode. Wie läuft das eigentlich ab, wenn man entscheiden muss, ob der Cast zusammenpasst oder nicht, der gerade neu besetzt wurde? Dann haben wir die Golden Globes-Folge. So, was sind Preisverleihungen eigentlich wirklich wert? Hat mir auch das Herz gebrochen, wenn sie hinter der Bühne dann irgendwie übereinander ablästern.
Aber auch schön, dass man weiß, okay, wenn die liebsten Serien oder Schauspieler nicht gewinnen, dann ist es am Ende auch nicht so schlimm, denn eigentlich ist alles nicht von Bedeutung. Ich mochte auch sehr gern die Noir-Folge,
die Filmrolle, die geklaut wurde.
Genau, ja. Also es sind echt ein paar schöne Schmanker dabei. Ich fand es zum Ende hin nicht mehr ganz so toll wie am Anfang, aber ich habe trotzdem auf jeden Fall Lust auf die, wie Max angekündigt hat, zweite Staffel.
Habt ihr eine Lieblingsfolge? Meine ist die zweite. Das ist die
One-Shot-Folge?
Die ist wirklich toll.
Die hatte wirklich dieses Stress-Level, was ich mir erhofft hatte, so was auch The Bear in der ersten Staffel hatte. Ja.
Hey, wer ist da schon wieder in die Einstellung reingelaufen?
die ist wirklich, da dürft ihr euch auf was freuen und dann sieht man mal, wie stressig und chaotisch so ein Filmset aussehen kann.
Und Catherine Hahn spielt mit. Also wir müssen sie einfach immer wieder erwähnen, jede Serie wird besser, wenn Catherine Hahn mitspielt. Ne?
Und sie wird auch in jeder Folge zu Folge immer besser. Warum sieht sie plötzlich immer so wilder und verrückter aus? Also ich lieb's.
Und ich war auch im Vorfeld ein bisschen skeptisch, weil Also der Humor, der ja mit unserer lieben Hauptfigur verbunden wird, ist jetzt nicht immer so meins. Aber
mit dem Kifferhumor.
Ja. Und natürlich haben wir das auch manchmal in irgendwelchen Folgen drin, aber so im Großen und Ganzen hat mir der Humor dann auch doch zugesagt, dass ich sage, ich konnte viel lachen, weil es halt auch so unterschiedliche Facetten auslotet von sprachlichem Humor, Bildhumor.
Es war dann hauptsächlich auf diese Plastik. Eine Folge mit dem Hollywood-Buffet begrenzt.
Ja, das stimmt. Aber es war auch... War witzig.
Auch eine lustige Folge.
Ja.
Vor allem Bryan Cranston.
Oh, stimmt, der war ja auch noch mit drin.
Stimmt, oh mein Gott, ja.
Bryan
ja.
Cranston macht auch alles besser.
Ja, wirklich. Also wirklich durch und durch zu empfehlen.
So, und jetzt Platz 1 im Movie-Pilot-Team. Nicht bei uns allen auf der jeweiligen Platz 1 wahrscheinlich.
Ja. Sondern im Gesamtranking. Die meisten Leute haben die Serie in ihre Top 10 gewählt im ersten Halbjahr.
Genau.
Was ich auch wirklich gut verstehen kann, ich hätte es jetzt selber nicht auf meine 1 gepackt, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es geht um Adolescence. Auf Netflix. Das hat ja gefühlt so eine Woche lang haben wirklich alle darüber gesprochen und man konnte gar nicht entkommen aus dem Internet. Es sind tatsächlich nur 4 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen und hier, deswegen habe ich es gerade bei The Studio extra betont, hier sind es nämlich wirklich One-Shots. Jede Folge ist ein One-Shot. Also
ohne Schnitte gedreht.
Ohne Schnitte, nichts, auch keine, okay, wir fahren jetzt durch eine dunkle Gasse kurz und dann können wir da in einem kurzen Black einen Schnitt machen. Nee, das ist alles ein Ding. Es auch lohnt sich auch sehr, sich da das Behind-the-Scenes-Material anzugucken. Ich finde es aber, und deswegen finde ich die Serie so beeindruckend, das funktioniert nicht nur über dieses Gimmick. Und es ist ein krasses, sehr beeindruckendes Gimmick, aber die Serie hat auch noch wirklich sehr viel zu erzählen. Es geht nämlich darum, es geht direkt krass los, die Polizei stürmt ein Familienhaus und nimmt da den Sohn der Familie gefangen oder nimmt ihn fest.
Und man muss dazu sagen, der ist was, 12 oder
ja,
wie alt
12,
ist der?
Ja, 12, 13 oder so und sieht auch wirklich so aus wie ein kleiner, süßer, harmloser Junge. Aber er wird tatsächlich des Mordes verurteilt und das finde ich auch sehr
angeklagt.
Schön. Angeklagt. Ja, angeklagt, ja, Entschuldigung. Ja, ja genau, angeklagt. Das ist,
du hast ihn direkt verurteilt.
Ja, aber also und das macht ja auch die erste Folge schon direkt klar und deswegen sage ich es auch hier, denn es ist nicht wirklich ein Spoiler, darum geht es nämlich gar nicht in diesem Film. Er ist wirklich schuldig, er hat ein anderes Mädchen kaltblütig umgebracht und da sind, glaube ich, viele, die Serie genau aus dem Grund nicht gut finden, weil sie das Gefühl hatten, okay, sie gucken jetzt hier so ein Crime-Thriller-Drama an, aber darum geht's eben nicht. Es geht nicht darum, oh, hat das jetzt gemacht oder nicht? Nee, er hat es gemacht. Es geht danach nämlich darum, wie geht seine Familie damit um? Auch so ein bisschen die ErmittlerInnen, die das aufdecken und dann natürlich auch Klassenkameraden gefragt. Es geht eher darum, warum hat er das gemacht? Wer hat Schuld daran, dass so ein kleiner Junge zu sowas imstande ist? Und das fand ich richtig, richtig toll, dass sie da halt auch viel über diese Manosphere sprechen und Andrew Tate und das alles, diese ganze misogyne Welt, die sich jetzt hier immer breiter macht und eben auch ein immer jüngeres Publikum anspricht. Und das Ganze zu verarbeiten, ohne da zu sehr mit dem Finger drauf zu zeigen und halt eben auch nicht einfach sagen, oh.
Die Eltern sind schuld.
Genau, nee, das wird auch zum Glück nicht so gesagt. Auch nicht, dass jetzt irgendwie alle Teenager-Jungs verdammt sind und die Mörder oder potenzielle Mörder sind. Das war wirklich alles sehr, sehr schön. Und dann eben obendrauf noch dieses, und ich sage das sehr liebevoll, Gimmick, dass es halt jede Folge ein One-Shot ist. Und ein fantastischer Cast.
Kann ich auch nur unterschreiben. Also so ein Rundum-Paket, was halt diesen Hit auch ausgemacht hast. Mhm. Einerseits ist es natürlich sehr kurz mit 4 Folgen.
Ja.
Dadurch ist die Überwindungshürde nicht so hoch, dass jetzt die Massen sagen, hey, guck du das morgen oder du musst das schnell gucken. So. Es ist halt mega interessant inszeniert. Du hast die Thematik, die halt gesellschaftliche Diskussionen direkt wie ein Lauffeuer sich hat verbreiten lassen. Mhm. Überall wurde drüber gesprochen. Und natürlich hast du halt, wie du sagst, diese fantastischen Performance, vor allem halt auch von dem Jungen.
Ja.
Den habe ich auch noch nie vorher gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon irgendwas gemacht hat.
Rolle, richtige Rolle,
der ist jetzt aber auch gleich in größere Projekte reingerutscht. Ich glaube, sowas wie Sturmhöhe dreht er jetzt irgendwie als nächstes oder
bestimmt
so.
Die Studios standen wahrscheinlich alle Schlange.
Und Stephen Graham natürlich auch.
Ja, also ja. Stephen Graham spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib. Es ist wieder wunderschön anzusehen als Vater.
Als er da am Ende das Stofftier küsst, um Gottes Willen. Also heulen könnte ich. Heulen habe ich auch.
Ja, ich habe auch zugegebenermaßen wegen dem Format eingeschaltet, weil ich One-Shots einfach so liebe, diese ganze Filmform, aber bin dann auch eigentlich eher wegen dem emotionalen Faktor geblieben.
Und vielleicht haben durch die Serie mehr Leute dann Yes, Chef entdeckt, den Film.
Den habe ich tatsächlich danach auch geguckt, den Stephen Graham One-Shot-Film.
Das war Stephen Graham's The Bear.
Ja, oh toll.
Wo der Stress so viel wird, dass er einen Herzinfarkt kriegt. Spoiler. Es gibt noch eine Serie, da geht's noch weiter. Genau, das war Platz 1.
Adolescence bei Netflix.
Mhm. Damit sind wir durch und ich hoffe, ihr habt jetzt alle die ein oder andere Serie jetzt für eure Merkliste mit dabei, die ihr vielleicht auch noch nicht kanntet vorher. Alle besprochenen Serien, wo ihr sie streamen könnt, findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes aufgelistet. Und bevor wir uns verabschieden, wollen wir nochmal einmal ganz kurz einen Ausblick wagen auf das restliche Jahr 2025. Und daher meine Frage an euch beide, welche Serie, nur eine, könnte euer großes Highlight in den kommenden Monaten werden?
Bär, willst du anfangen?
Ne? Ja, ich dachte, wir haben mehr, aber
du darfst dann, auch, nein.
Du darfst wie Max machen, der erstmal drei fallen lässt und dann zu seiner eigentlichen kommt.
Okay, dann sage ich eine, bei der ich nämlich noch gar nicht sicher bin, ob sie denn dieses Jahr kommt. Ich hoffe es sehr. Ich bin sehr großer Jo Nesbø-Fan und die Harry Hole packen sie jetzt endlich wieder an. War ja mit Schneemann und Michael Fassbender leider sehr, sehr, sehr schlecht. Und jetzt soll es als Netflix-Serie zurückkommen. Meine, es ist Ende des Jahres, aber ich bin mir nicht mehr sicher, also nagelt mich nicht drauf fest. Was aber auf jeden Fall noch in diesem Monat sogar kommt, ist Long Story Short von Raphael Bob Waxberg und der hat schon meine Lieblingsserie of all time, BoJack Horseman, gemacht und deswegen freue ich mich sehr auf diese weitere Animationsserie, wo es um Familiendynamik geht und das, ich liebe es jetzt schon, sage ich, es kann eigentlich nicht schlecht werden.
Sehr gut. Bei mir wäre es eigentlich A Knight of the Seven Kingdoms gewesen, aber die wurde jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Toll, danke Game of Thrones Universum. Deshalb muss ich wahrscheinlich entweder Blade Runner 2049 sagen, wo die man auch nicht auch weiß, nicht, ob sie kommt. Dann gehe ich auf Alien Earth einfach, ganz klassisch.
Die kommt definitiv.
Ja, das ist ja, hat ja schon ein sehr konkretes Startdatum im August. Neuer Alien-Content. Ich bin gerade im Alien-Filme-Rewatch tatsächlich drinne und freue mich jetzt auch mal, um zu sehen, wie die Serie dann darauf aufbaut. Und ich finde es auch spannend, dass sie nicht nur so das Alien selbst ins Zentrum setzt, sondern auch viel uns Neues hoffentlich erzählen will über die synthetischen Menschen, die auch immer fest schon verwachsen sind mit dem Alien-Franchise.
Und es gibt ja 5 Bedrohungen aus dem All in der Serie. Und da ist ja der Xenomorph nur einer davon. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, sehr auf Spartacus, House of Usher. Ich habe auch große Bedenken, ob die Serie gut wird oder nicht, aber ich freue mich als großer Spartacus-Fan der Serie, dass es da weitergeht, beziehungsweise es ist ja so ein What-If-Sequel, wenn ein Charakter in Staffel 2 nicht gestorben wäre, der jetzt die Hauptfigur ist. Es ist kompliziert, aber da freue ich mich sehr drauf. Und Lucy Lawless spielt mit wieder.
Weiß man schon, wann das kommen wird?
Im Herbst bei Stars in den USA, aber man weiß noch nicht, wo das in Deutschland anläuft.
Okay.
So, damit haben wir es. Ihr habt einen schönen Überblick, was bisher schon gelaufen ist. Und wenn ihr noch einen Überblick haben wollt, was noch so kommt alles dieses Jahr.
Über unsere Favoriten gerade hinaus.
Über diese 3 Serien hinaus, vielleicht sind die da auch mit dabei. Genau, da erwartet euch in der kommenden Woche noch eine große Vorschaufolge im Streamgestöber, wo wir dann auf die restlichen Monate des Jahres blicken und nochmal einschätzen können, kommt Blade Runner jetzt wirklich oder nicht? genau. Und das war's dann erstmal von uns mit unserem Serienjahresrückblick, Halbjahresrückblick. Ich danke euch beiden. Danke, Bea.
Danke euch. Es war sehr
Spaß. Auch, ja.
Danke, Esther. Ja.
Ich muss natürlich noch korrigieren, es war nicht Blade Runner 2049, sondern 99. 2099. Ich habe nicht versprochen. 49 war ja der Film.
Der ist schon gekommen.
Ja, den gucke ich mir dann einfach nochmal aus Frust an, wenn die Serie nicht kommt.
Jeden Tag, bis sie kommt.
Dann danke ich euch fürs Zuhören und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club. Und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien,
rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's up, Wellbeing? Jeden zweiten Donnerstag. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.